D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Zu spät, zu oberflächlich, zu spekulativ. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt werden Journalisten kritisiert. Wissen Journalisten, was ihre Nutzer in solchen Situationen brauchen?
Was sollten Journalisten leisten und wo sind die Grenzen? Das diskutieren wir heute mit unseren Gästen.
Und zwar mit Frank Überall, dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes DJV.
Mit dem CNN-Korrespondenten Frederik Pleitgen.
Und dem D-Radio-Wissen-Reporter Paul Vorreiter. Der Anschlag von Berlin und die Medien, das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Joachim Huber. Der Autor des Berliner Tagesspiegel zeigte sich in seinem Kommentar zur Berichterstattung über den Anschlag insgesamt zufrieden. Dazu schrieb er, Zitat, es zeigt sich, wer in der Lage und fähig ist, frei und zugleich souverän zu agieren, wenn der fein austarierte Ablauf nicht mehr gilt und der Teleprompter blind bleiben muss. Und es ist die Stunde der Reporter, jener, die am Breitscheidplatz interviewen, Fakten einholen, die Distanz zum Tatort mit Eindrücken und Schilderungen mit Worten überbrücken müssen, weil es keine Bilder gibt, keine Bilder geben kann.
Die zweite Meinung.
Und auch die dritte, vierte und fünfte Meinung, die kommt heute im Verlauf der nächsten Stunde von unseren Gästen hier bei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was war das wieder für eine Woche und auch für eine Medienwoche?
Der mutmaßliche Täter, der ist noch nicht gefasst. Schon tobt eine öffentliche Debatte über die Art und Weise, wie deutsche Medien über den Anschlag in Berlin vom Montagabend berichtet haben. Den einen ging es nicht schnell genug, den anderen fehlte der Abstand. Wieder scheinen Journalisten nur eins machen zu können, alles falsch und vor allem niemanden recht.
Ja, doch nicht zu berichten ist auch keine Alternative. Es gab ja durchaus für Journalisten auch viele Gelegenheiten, sich diesmal zu verbessern nach der Silvesternacht in Köln, dem Amoklauf von München und den anderen Nachrichtenlagen. War dies eine weitere besondere Situation für Journalisten in diesem Jahr. Aber als Daniel und ich in dieser Woche darüber diskutiert haben, da blieben für uns doch noch Fragen offen. Worüber zum Beispiel machen sich Medienmacher in solchen Nachrichtenlagen eigentlich Gedanken? Welche Fallen vermeiden sie und welche Grenzen dürfen sie auf keinen Fall überschreiten?
Tja, wir wollen uns dem Thema, also der Kritik und den Aufgaben der Journalisten heute Abend deswegen mal mit euch gemeinsam ganz praktisch widmen. Uns interessieren da auch eure Kommentare. Twittert gerne mit uns und zwar an @dradiowissen. Da lese ich eure Tweets. Was sind denn eure Erwartungen an die Medien in solchen Nachrichtenlagen, in solchen ausgesprochenen Situationen? Gespannt bin ich aber auch auf die Erwartungen von unserem heutigen Gast. Das ist Frank Überall. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Guten Abend, Frank Überall.
Hallo, guten Abend.
Ja, bevor wir auf die Medienkritik einsteigen, wie hast du am Montagabend die Nachrichten konsumiert und was ist dir dabei aufgefallen?
Also ich habe erstmal am Rechner gesessen und irgendwie das dann mitbekommen durch die ersten Eilmeldungen, habe dann den Fernseher eingeschaltet und war natürlich neugierig. Habe dann irgendwann, ehrlicherweise, weil ich ziemlich fertig und müde war, mich ins Bett gelegt und habe weiter Fernsehen geguckt und aus Berufsgründen, ich bin ja nun auch Medienwissenschaftler und da muss man auch gucken, was die anderen so machen, habe ich dann ganz bewusst rumgesäppt. Habe geguckt, wie gehen die verschiedenen Sender damit um, ARD, ZDF, RTL, NTV, N24, CNN, also was läuft da? War ich am Anfang so ein bisschen überrascht, als ich bei manchen Sendern nur noch so ganz normales Standardprogramm gesehen habe. Und irgendwann kamen die dann auch aus dem Puschen und ja, es war sehr durchwachsen und im Laufe des Abends, es kamen ja dann zeitweise nicht mehr so furchtbar viele Neuigkeiten, die Einspielfilme, die dann immer wieder abgespult wurden, kannte ich dann schon und dann, ist komisch, ist aber so, bin ich irgendwann eingeschlafen, zu heute plus dann wieder aufgewacht, insofern war es ein abwechslungsreicher Fernsehabend, wobei ich auch den Second Screen genutzt habe und zwischendurch mal geguckt habe, was so Twitter und Facebook machen.
Was ich aus alledem, was wir gerade nur so angedeutet gehört haben, möglicherweise für Medienkritik auch sozusagen ableiten lässt. Das klären wir später. Jetzt sprechen wir aber erstmal mit einem Kollegen, der vor Ort war. Unser D-Radio-Wissen-Kollege Paul Vorreiter. Am Morgen nach der schrecklichen LKW-Todesfahrt war er vor Ort am Breitscheidplatz.
Ja, und dort hat er nicht nur Journalisten, Ermittler und Trauernde getroffen, sondern ist auch in einen aufgeregten Mob geraten, der vor allem auch gegen die Politik war. Und hören wir da mal rein.
Ich bin sehr emotional im Moment, weil diese Ungerechtigkeit... Ich kann mich nicht äußern, richtig. Entschuldigen Sie, er hat mich gefragt, was hier gerade abgeht.
Die deutsche Bevölkerung unterhält sich über ihre verschiedenen Ansichten zu diesem Problem gerade.
Das war eine Vertreterin der Willkommenskultur, die uns hier nervt.
Aber die überwiegende Mehrheit hat hier an diesem Ort, den Sie gerade erleben, erkannt, dass ein Staat ohne sichere Grenzen die Gefahr an Leib und Leben bedeutet. Und das wird den Deutschen jetzt langsam bewusster.
Also ich hoffe, der nächste Geisterfahrer Fahrer fährt mal ins Bundeskanzleramt rein, das fände ich viel besser.
Jetzt wird auf Flüchtlinge wieder und hier, oh mein Gott, die Grenzen müssen stärker zugemacht werden und kontrolliert werden. Alle Flüchtlinge sind Verbrecher, aber
sind nein, es ist scheiße. Nein, es sind nicht, es sind Muslime, die es sind.
Alle Terroristen sind
alle Terroristen. Nicht alle Muslime sind Terroristen.
In München der Weihnachtsmarkt wurde von Muslimen.
Ja, was ist da passiert? Darüber reden wir jetzt mit ihm, mit unserem D-Radio-Wissen-Kollegen, Reporter Paul Vorreiter. Ja, erklär uns doch mal, Paul, was war das für eine Situation, die du da reingeraten bist?
Ja, das ist vielleicht so ein Fall von Reporterglück oder auch Reporterunglück, also je nachdem, wie man das da sieht. Das war wirklich kompletter Zufall. Ich bin auf den Breitscheidplatz gegangen, um mir grundsätzlich erstmal so ein Bild zu machen, wie sieht es da überhaupt aus. Also ich habe natürlich die Bilder im Fernsehen gesehen, wie die Absperrungen waren, aber man kriegt ja dann doch irgendwie nicht so ein Gefühl dafür. Bin dann vor Ort dort gewesen und da, wo so ein kleiner Schrein entsteht, wo so mehrere Kerzen hingelegt wurden, da muss man sich vorstellen, da sind einfach so zwei Gruppen von Menschen gewesen. Eine Gruppe, die war einfach still in sich gekehrt, hat auf die Kerzen geguckt, auf die Gedächtniskirche, die nur wenige Meter davor ist. Und eine Gruppe, die stand daneben und hat sich quasi inmitten der Trauernden dann über Politik gestritten. Und anfangs fand ich das irgendwie so ein bisschen schräg, dass gerade auch diejenigen, die getrauert haben, dass die sich da irgendwie nicht gestört gefühlt haben. Also weil das war ja irgendwie doch so ein bisschen die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, was dort passiert. Und dann bin ich reingegangen und 12 Minuten lang ging dann dieser Streit und hat dann nicht mehr aufgehört. Und ich habe mich dann gefragt, ist das jetzt wirklich der repräsentative Ausdruck dessen, wie hier am Breitscheidplatz der Tag 1 nach dem Anschlag aussieht? Und das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen an diesem Tag, muss ich sagen.
Und hast du da inzwischen auch schon für dich eine Antwort gefunden? Also glaubst du, sind das Einzelmeinungen? War das vielleicht auch eine gezielte Irritation oder Beeinflussung dort von Journalisten, die dort vor Ort arbeiten? Oder war das ganz einfach eine große Strömung in der Gesellschaft, die du da mit deinem Mikro eingefangen hast?
Ja, da habe ich habe den ganzen Abend drüber nachgedacht und auch heute und ich bin immer noch nicht so ganz am Ziel dieser Überlegungen. Also ich denke einfach schon, dass es durchaus symptomatisch dafür steht, was jetzt gerade in Deutschland politisch diskutiert wird, weil man muss ja auch dazu sagen, da ist ja auch wirklich alles Mögliche gefallen. Da ging es auch wieder um Zwangsgebühren, um Medien, die etwas verschleiern, darum, dass Kanzlerin Merkel die Menschen in Deutschland im Stich lässt und da war ich dann doch in diesem Augenblick, habe ich mir dann gedacht, ich glaube durchaus, dass das kann repräsentativen Charakter haben, weil man das an ganz vielen anderen Stellen eben auch sieht.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Facebook-Dialog von einer durchschnittlichen Nachrichtenseite ist, weil das genau die gleichen Kommentare waren, nur dass man sie jetzt mal gehört hat statt gelesen. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber das war schon so, dass du gemerkt hast, die Stimmung, das ging jetzt nicht nur gegen die Politik, sondern auch gegen die Journalisten.
Ja, und also da ist wirklich tatsächlich alles zusammengekommen. Da wurde auch von Apokalypse gesprochen. Also man muss sich das vorstellen, 12 Minuten ging das so und da sind wirklich alle möglichen Sachen zusammengemischt worden. Ich glaube auch einfach, dass das so ein bisschen dafür steht, dass so wenige Stunden nach so einem Vorfall einfach die Menschen auch noch unsortiert sind und auch einfach sich überhaupt nicht wirklich, also nicht wirklich tief drüber Gedanken gemacht haben, was da eigentlich so passiert ist. Und deshalb wird einfach alles, was einem so durch den Kopf schießt, dann irgendwie rausposaunt. Das Ganze bekommt natürlich dann schon so einen etwas seltsamen Geschmack, wenn man das halt eben dann auch da vor diesen Trauernden tut.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass sich das den ganzen Tag gedanklich beschäftigt hat und im Grunde noch immer. Wie sehr hat sich das denn auch tatsächlich in deiner journalistischen Arbeit dann vor Ort den Tag über beeinflusst? Oder hast du das komplett weggeschoben erstmal und fürs Grübeln nach Feierabend aufgehoben? Und er nicht.
nee, natürlich nicht. Also es war klar, dass ich wusste irgendwie, das kann nicht alles sein. Und ich habe an diesem Tag dann natürlich auch noch mit anderen Leuten gesprochen. Also es ist ja auch wichtig, dass man an so einem Tag auch wirklich mehrere Stunden dort ist, um wirklich ein realistisches Bild zu bekommen, um eben nicht diesen Vorwurf dann gefallen lassen zu müssen, dass man dann eben vielleicht doch einfach nur eine kurze Sequenz abbekommen hat und die dann einfach nicht wirklich für die Stimmung steht. Und ich habe eben auch noch mit anderen Leuten gesprochen und die haben einfach durchaus einfach nur mal getrauert. Da war ein Mann, dessen Sohn hatte dort einen Stand auf diesem Weihnachtsmarkt und der hatte natürlich einen ganz anderen Zugang zu diesem Erlebnis. Und ich habe noch eine Frau getroffen, eine Charlottenburgerin, die da einfach jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt ist und einfach traurig war. Insofern, also da sind mehrere Sachen zusammengekommen und für die Stücke, die ich dann später auch produziert habe an dem Tag, musste natürlich auch alles rein. Also das war dann schon notwendig. Also ich hatte schon das Gefühl, mit diesem Mob alleine, das kann kann nicht der Tag 1 nach dem Anschlag sein am Breitscheidplatz.
Wie hast du denn die Journalistenkollegen vor Ort erlebt? So zurückhaltend, professionell oder auf der Jagd nach dem nächsten großen Knaller, den man eben schnell pushen kann?
Also dort am Breitscheidplatz hatte ich den Eindruck, dass es relativ gesittet war, wenn man das so möchte. Ich bin jetzt fast eher so ein bisschen irritiert, ich bin jetzt gerade nochmal dran vorbeigelaufen und es stehen enorm viele TV-Übertragungswagen da. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, okay, jetzt ist ja das Ganze so ein bisschen passiert, wieso sind die da? Höchstwahrscheinlich wollen sie die Leute abgreifen und sie fragen, naja, wie ist denn das jetzt? Jetzt hat der Weihnachtsmarkt offen, kann man da jetzt feiern oder nicht nach dem Vorfall? Also das hat mich eher so ein bisschen stutzig zurückgelassen. Am Breitscheidplatz selber hatte ich durchaus aber auch das Gefühl, dass da auch mit einer gewissen Vorsicht auf die Leute zugegangen ist. Also wenn man gesehen hat, dass jemand wirklich den Tränen nahe war, habe ich jetzt keinen Reporter gesehen, der dann trotzdem aber noch irgendwie nachgebohrt hat. Allerdings, das muss ich vielleicht dazu sagen, ein kleiner Ortswechsel an dem Tag ist ja auch die Nachricht durchgegeistert, weil man ja den Blick hatte auf den pakistanischen Flüchtling und nicht so ganz klar war, ob der vielleicht der Verdächtige ist. Und es gab ja diese Razzia in der Nacht dann in der Flüchtlingsunterkunft in Tempelhof. Und dort war ich dann auch an diesem Vormittag und da war natürlich auch eine Traube von Reportern. Und die war relativ aggressiv. Also hat natürlich alles versucht, aus den Geflüchteten da rauszupressen, die da rausgegangen sind aus dieser Flüchtlingsunterkunft. Man ist ja auch nicht reingekommen, also die standen alle in so einer Traube und haben einfach die abgefangen, die da rein und da rausgegangen sind. Da hatte ich schon durchaus das Gefühl, dass es jetzt da darum geht, wirklich alles rauszubekommen. Und was vielleicht noch ein bisschen erschwerend dazukommt, viele sprechen da ja kein Deutsch oder auch schlechtes Englisch. Also man hat wirklich quasi mit Zeichensprache versucht, irgendwie einen O-Ton zu bekommen. Und da war ich dann irgendwie so, dass ich mir dachte, was machen wir hier eigentlich?
Gestern etwas leichter Themenwechsel, gab es dann ja auch noch Gedenkveranstaltungen und Protestmärsche. Wie hast du die erlebt?
Also ich bin komischerweise mit dieser Brille da hingegangen. Also ich war bei dieser Nazi-Demo und Gegendemo am Breitscheidplatz am Abend und ich bin so ein bisschen mit dieser Brille da hingegangen. Jetzt verschärft sich das politische Klima, es wird alles noch schlimmer und es gab jetzt auch mehrere Demos an dem Tag in Berlin und da dachte ich mir, ja, vielleicht ist das ja wirklich jetzt so der Anfang von ja einer Verrohung des politischen Diskurses und so blöd das klingt, als ich da vor Ort da war, dachte ich mir, und ich wohne jetzt auch schon längere Zeit in Berlin, das ist eigentlich das, was wir schon von vorher kennen von anderen Demos, wo Rechte und Linke halt aufeinandertreffen, die es in Berlin öfters so gibt. Und das hat mich fast schon wieder so ein bisschen so blöd, es klingt so ein bisschen positiv gestimmt, dass wir vielleicht doch nicht jetzt eine Verschärfung der Auseinandersetzungen haben, sondern dass einfach ganz normal demonstriert wurde, auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die. Und dass da vielleicht doch alles noch seinen normalen Lauf nimmt.
Was ist dir vielleicht bewusst geworden, was für dich als Medienmacher in solchen Situationen wichtig ist? Oder auch wenn du dir vielleicht Gedanken drüber machst, was deine Nutzer von dir erwarten?
Ja, das habe ich auch noch nicht komplett zu Ende gedacht, aber ich habe vielleicht zwei Gedanken, die mich tatsächlich so ein bisschen umtreiben. Und zwar, ich habe von einer Kollegin einen Artikel gelesen, die kritisiert hat, dass überhaupt grundsätzlich Reporter hingegangen sind auf den Breitscheidplatz, um irgendwie Emotionen abzufangen, um zu wissen, wie geht's den Leuten da vor Ort, die da trauern. Und ihr Schluss war so ein bisschen, wie soll's denen schon gehen? Beschissen natürlich, also ist ja irgendwie auch klar. Und so ein bisschen muss ich sagen, das teile ich auch so ein bisschen. Also was will man eigentlich aus diesen Leuten da rauspressen? Die einfach jetzt was ganz anderes, ihnen natürlich was ganz anderes durch den Kopf geht, als jetzt irgendwie mit Reportern zu sprechen. Vielleicht ist das durchaus etwas, wo wir schon noch uns überlegen müssen. Ich meine, wir stehen natürlich in einer heftigen Taktung an Nachrichten, die bedient werden wollen und stehen natürlich unter Druck, aber vielleicht könnte man durchaus auch innehalten und sich überlegen, was machen wir jetzt hier eigentlich hier vor Ort? Was wollen wir hier eigentlich wirklich von den Leuten herausfinden? Und umso mehr trifft das eigentlich auch auf diese Situation vor der Flüchtlingsunterkunft zu. Ich meine, was wollten wir da wirklich rausbekommen aus den Geflüchteten? Wollten wir rausbekommen, war dieser pakistanische Flüchtling ein Freak? Ist er euch aufgefallen? War er komisch? Das hätte ja die tatsächliche Ermittlungsarbeit, die Ermittler jetzt leisten müssen, sowieso nicht ersetzen können. Und höchstwahrscheinlich auch einfach nur so eine Spekulationsspirale noch weiter angefacht. Also da glaube ich durchaus, dass wir uns überlegen sollten, ja, dass vielleicht durchaus einfach mal nicht berichten beziehungsweise Zurückhaltung da oder sagen wir mal Maßmäßigung da vielleicht durchaus ein guter Weg sein kann.
Sagt Paul Vorreiter, unser D-Radio Wissen-Kollege, hat in dieser Woche die Ereignisse rund um den Breitscheidplatz dann auch begleitet und hat uns auch hier von seinen Eindrücken berichtet. Danke, Paul.
Gerne.
Was mit Medien, das hintergründige Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Die Medien nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz, das ist heute unser Thema. Wir wollen uns aber nicht nur mit der Kritik an der Berichterstattung beschäftigen, sondern auch damit, was Medienkonsumenten eigentlich wollen in solchen Situationen und was die Macher beschäftigt hat.
Was uns aufgefallen ist, im Netz gab es ja viele Diskussionen und beim Feedback, da gab es diesmal auch ungewöhnlich viel Lob für CNN, weil sie schnell vor Ort waren, zum Teil schneller als die deutschen Kollegen und weil sie hintergründig vor Ort berichtet haben.
Dafür gesorgt hat Frederik Pleitgen, er ist Korrespondent für CNN und jetzt live bei uns. Guten Abend, Herr Pleitgen.
Guten Abend.
Ja, wie kam es denn, dass CNN an dem Abend doch deutlich schneller als einige deutsche Sender vor Ort übertragen hat?
Naja, wir hatten am Anfang schon relativ große, ich würde nicht sagen Anlaufschwierigkeiten, aber schon mit vielen Sachen zu kämpfen. Also ich war persönlich gerade erst einen Tag vorher aus Syrien, aus Aleppo und dann aus dem Libanon wiedergekommen. Und hatte eigentlich frei an dem Abend. Und dann habe ich die erste Meldung über den Ticker gesehen und ich habe mich dann auch gleich in Bewegung gesetzt und habe dann unser Kamerateam, das hier vor Ort ist, dann auch gleich gesagt, dass sie vorbeikommen sollen. Die waren halt unheimlich schnell da. Und gleichzeitig ist es halt so, dass wir natürlich einen sehr großen und auch einen sehr mobilen Apparat haben in Amerika und in London. Und die haben es dann relativ schnell geschafft, über soziale Medien dann auch Augenzeugen zu finden, dann natürlich auch sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, in der Zeit, die wir gebraucht haben, um dahin zu kommen. Und wir haben dann so schnell wie möglich das geschafft, dann unser ganzes Equipment, unsere Technik für Live-Schalten aufzubauen und konnten dann quasi da aus der Situation heraus dann so schnell wie möglich berichten. Aber es ist schon so, dass wir in Berlin natürlich auch nur ein relativ kleines Korrespondentenbüro haben. Und wir eigentlich dann davon profitiert haben, dass wir hier eben so klein sind, weil wir dann relativ schnell auch uns in Bewegung setzen konnten.
Wie haben Sie den Einsatz dann persönlich im Laufe des Abends erlebt? War das soweit man davon natürlich normal sprechen kann, als Journalist, der auch viel aus Krisenregionen berichtet, oder hat er sich auch vielleicht unterschieden?
Naja, der unterscheidet sich natürlich für mich enorm, weil das hier meine Heimatstadt ist. Ne? Und das Ganze trifft einen natürlich schon ganz anders, wenn man wenn das so nah an der Heimat passiert. Und weil ich natürlich total oft auch auf diesem Weihnachtsmarkt schon in der Vergangenheit war und am Breitscheidplatz war. Aber ich war natürlich leider auch schon bei vielen anderen Anschlägen in Paris, in Brüssel, dann natürlich auch in Syrien, im Irak und anderswo. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man da auch Leute waren, die man vielleicht kennt, wenn man Angst um Leute hat, die man kennt, wenn man halt so oft schon an diesem Ort war, das war schon was ganz anderes. Und ich muss sagen, also als wir da waren, ich glaube, der Anschlag ist so gegen 20 Uhr passiert und wir waren so gegen 20.30 Uhr da. Die Polizei, die Behörden und die Feuerwehr, die haben schon sehr gut und sehr professionell reagiert. Also das ist das, was mir als erstes aufgefallen ist, wie gut die zusammengearbeitet haben, wie reibungslos das alles funktioniert hat da vor Ort.
Wie ist das denn aber, wenn man jetzt so wie Sie in diesem Fall tatsächlich dann persönlich näher dran war, weil man die Situation kennt, vielleicht Menschen dort kennt, wie schafft man es dann trotzdem professionell zu funktionieren?
Ich glaube, man kommt dann einfach in diese Professionalität rein. Also sobald man anfängt zu berichten, dann hat man ja so seine Standards, die man überall anwendet. Also man versucht halt nicht irgendwie zu spekulieren, sondern versucht Informationen zu sammeln. Man versucht dann diese Informationen dann halt zu berichten. Gleichzeitig war es bei mir natürlich so, ich berichte halt für den amerikanischen Sender und gebe dann immer noch ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen mit dieser Stadt, mit Berlin natürlich auch dazu. Weil im Ausland wissen die Leute natürlich nicht, welche Bedeutung der Breitscheidplatz hat, die Gedächtniskirche hat, wo das Ganze in Berlin eigentlich ist, dass das quasi das ehemalige Westzentrum ist von Berlin, wie wichtig dieser Weihnachtsmarkt, wie groß dieser Weihnachtsmarkt ist. Das sind so Sachen, die ich natürlich beisteuern kann. Aber ansonsten hält man sich dann natürlich schon an das, was man immer macht. Man versucht so schnell wie möglich, aber gleichzeitig und vor allem so akkurat wie möglich Informationen zu sammeln. Und da haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Apparat, viele Leute in London und Atlanta, die sehr, sehr gut sind, da drin auch in sozialen Medien zu gucken, Menschen anzurufen, zu versuchen, Augenzeugen zu kriegen, gleichzeitig mit den Behörden Kontakt zu halten. Das hat schon enorm geholfen.
Was ich ganz interessant finde, nach jeder größeren Nachrichtenlage wird ja in Deutschland eine Mediendebatte geführt. Einige sagen immer, oh, das ist zu spekulativ. Einige sagen, das war zu langsam. Egal, wo man jetzt hinguckt, so nach dem Motto, wie man es als Journalist macht, macht man es falsch. Vielleicht auch so mit Ihrem internationalen Blick auf die Medienbranche. Wie nehmen Sie diese Debatte in Deutschland wahr?
Naja, also ich glaube, hier wird schon ziemlich viel auf die Medien draufgehauen. Das ist schon richtig. Das ist teilweise auch, glaube ich, nicht wirklich fair. Weil es war natürlich gerade nach diesem Anschlag so, dass da viele Informationen kursiert sind, die dann sehr unterschiedlich waren, dann teilweise sich auch gegenseitig ausgeschlossen haben. Ich muss auch sagen, also es war schon auch für uns relativ schwierig, dann rauszufinden, was ist jetzt nun eigentlich Sache. Das ist vielleicht normal. Nach so einem Anschlag ist es natürlich so, dass dann auch in den Behörden unterschiedliche Sachen grassieren, dass die natürlich sich dann auch abstimmen mussten. Das ist einfach am Anfang, die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden herrscht da auch bei denen natürlich, will ich sagen, Chaos, aber zumindest Hochbetrieb. Und ich glaube, das Entscheidende, was man machen muss, ist, man muss einfach gucken, dass man die Fakten sich raussucht, die man da kriegen kann, versucht, die gegenzuprüfen und immer versuchen, sich ein klein bisschen zurückzuhalten. Also gerade das irgendwie zu spekulieren in solchen Situationen, das kann natürlich enorm Panik schüren. Das habe ich damals in Paris gesehen und auch in Brüssel, wo es dann irgendwie Gerüchte gab, dass es Razzien in irgendwelchen Vierteln gab, dass irgendeiner mit einer Knarre irgendwo rumläuft. Dadurch schürt man dann natürlich nur Panik und das kann man nicht machen. Also man muss dann schon in so einem Moment auch einfach besonnen bleiben, aber gleichzeitig muss man natürlich versuchen, auch so schnell wie möglich Infos rauszubekommen. Also das Ganze, ich will nicht sagen, es ist ein Drahtseilakt, aber das Ganze gehört ja zu unserem Beruf dazu. Ne? Du darfst natürlich nicht irgendwie dann in wilde Spekulationen verfallen, aber gleichzeitig müssen Infos auch ziemlich schnell kommen, wenn man sie kriegt.
Oft da werden ja deutsche Medien auch mit internationalen Medien verglichen, machen wir gerade auch quasi. Egal, ob man sich jetzt BBC World News oder eben CNN anschaut, oft hat man schon den Eindruck, dass dort schneller Namen genannt werden oder auch über Informationen berichtet wird. Woher kommt das?
Also Namen nennen, muss ich sagen, das ist generell ein Kulturunterschied zwischen uns und zwischen den amerikanischen Medien, den angelsächsischen Medien, weil es einfach dort so ist, dass die Personen, auch Privatpersonen, viel öffentlicher sind als bei uns. Also wir haben ja viel mit Datenschutz, wo wir zum Beispiel nur den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens von Leuten nennen oder jetzt auch, wir hatten ja auch als dieses Fahndungsfoto von dem mutmaßlichen Täter hier in Berlin, als das am Anfang rausgekommen ist. Das war ja am Anfang, glaube ich, mit einem Balken über den Augen. Sowas wird es in Amerika überhaupt nicht geben. Also da ist das, wird einfach mit den Persönlichkeitsrechten, es ist einfach dort anders definiert. Und auch Privatpersonen sind dort viel öffentlicher, als zum Beispiel bei uns das der Fall ist. Also es ist einfach ein Kulturunterschied. Ich werde auch oft kritisiert von Leuten aus Deutschland, weil wir halt relativ oft bei Opfern auch die ganzen Namen nennen, weil das einfach international so ist, das ist halt eine Sache, in Amerika wird das so gemacht, in England wird das so gemacht, in den meisten anderen Ländern auch. Und ich glaube, das ist einfach so ein Unterschied zwischen den angelsächsischen Medien und den deutschen Medien. Und andererseits, mit Infos, muss ich sagen, sind mittlerweile, finde ich, dass die deutschen Medien da auch sehr gut sind. Also ich muss sagen, insgesamt, ich weiß, dass viel kritisiert wird, aber ich fand, eigentlich haben die das relativ gut gemacht. Also wenn ich mir so anschaue, gerade die großen Seiten wie Bild und Spiegel Online, Fernsehen habe ich natürlich nicht geguckt, aber die fand ich eigentlich relativ schnell und relativ gut.
Es war ja eins von vielen Ereignissen, die auch sehr nah an uns hier passiert sind in diesem Jahr. Wenn wir mal anfangen, die Silvesternacht in München, die dann auch noch natürlich später, was aus Köln dann bekannt geworden ist, die Anschläge in Bayern, Höhepunkt, die Amoklauf in München und so weiter und so fort. Welches Fazit ziehen Sie unter dieses Nachrichtenjahr?
Naja, also ich muss sagen, also für mich war es natürlich auch ein Nachrichtenjahr, das einfach generell sehr groß war. Also ich war viel in Syrien unterwegs, ich war viel im Iran unterwegs, ich habe auch viel mit den Verhältnissen zwischen Russland und Europa und Amerika zu tun gehabt. Aber gerade in Deutschland glaube ich schon, dass das Nachrichtenjahr war, wo viele Sachen, die eigentlich in Stein gemeißelt waren, jetzt auf einmal so ein bisschen unsicher sind. Ich glaube, viele Leute fühlen sich so, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt so ein bisschen in Frage gestellt wird hier bei uns. Das hat viel zu tun jetzt auch damit, dass zum Beispiel Parteien wie die AfD groß werden, weil viele Leute sich von der Politik nicht mehr verstanden fühlen. Das hat natürlich auch teilweise mit der Flüchtlingskrise zu tun, hat natürlich auch viel mit so Sachen wie Würzburg, wie Ansbach, wie jetzt natürlich auch Berlin auch zu tun. Ich glaube, dass viele Sachen, so die Grundwerte unserer Gesellschaft teilweise so ein bisschen in Frage gestellt wird, vor allem aber die große Politik in vielen Gesellschaften in Frage gestellt wird. Und das führt auch schon zu großen Umwerfungen. Also wenn man sich so anguckt, wie in Amerika jetzt so die Lage ist, wie dort diskutiert wird. Wenn man anschaut, England mit Brexit wieder die Lage ist, Frankreich mit dem Aufkommen von Marine Le Pen, Holland mit Geert Wilders und jetzt bei uns natürlich auch viele Leute sich im Moment von der großen Politik nicht verstanden fühlen. Und ich glaube, das ist so das Fazit, was ich aus diesem Jahr ziehen würde, ist, dass viele Normen, die vorher quasi in Stein gemeißelt waren, in Frage gestellt werden und dadurch auch große politische Umbrüche möglich sind, was natürlich gerade im Hinblick aufs nächste Jahr interessant sein könnte, wenn wir da auf die Bundestagswahl schauen.
Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, alle Kritik mal beiseite gelassen, wenn man auch jetzt mal auf die Bedürfnisse der Zuschauer, der User schaut. Was raten Sie anderen journalistischen Kollegen, die in eine solche Breaking-News-Situation kommen, mit Blick auf die Bedürfnisse der User?
Also erstmal, ich glaube, dass das für die User am wichtigsten ist, dass sie akkurat und schnell informiert werden. Und deswegen glaube ich schon, dass man versuchen muss, schon einen ziemlich konstanten Feed an Informationen rauszugeben, aber natürlich nichts rauszugeben, was kein Mensch braucht. Also ich meine, ich versuche das immer so ein bisschen zu teilen. Also ich gebe Informationen immer raus, wenn ich sie kriege, aber ich versuche dann nebenher auch so ein bisschen Tatortbeschreibung zu machen, natürlich auch emotionale Beschreibungen zu machen. Aber man muss das Ganze schon relativ konstant halten. Also ich finde es ganz interessant, weil viele Leute gerade mit dem Aufkommen jetzt von digitaler Technik, von Twitter, von Facebook und was nicht alles, viele Leute gedacht haben, dass Nachrichtensender so das erste Opfer davon werden. Und ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass wir eigentlich noch wichtiger geworden sind, weil Live-Ereignisse sind immer noch Sachen, wo man auch Fernsehen schaut, wo man schaut, was sagt der Typ, der vor Ort ist, was hat er zu sagen, was findet er raus. Das ist natürlich auch Twitter und Facebook wichtig, aber das sind Sachen, die man zum Beispiel nicht on demand sich irgendwann später holen kann, wie bei Netflix oder so. Also ich glaube schon, dass man da gegenüber den Usern immer versuchen muss, aktuell zu sein, auch wenn kleine Sachen passiert sind, aber gleichzeitig auch nicht sich unglaubwürdig machen, dadurch, dass man versucht, zu viele Sachen zu erzählen, versucht zu spekulieren, versucht auch vielleicht zu emotional zu wirken. Also man muss da schon, glaube ich, auch so ein bisschen das hinten anstellen und einfach faktisch berichten.
Sagt Friederik Pleitgen von CNN über den Einsatz in dieser Woche in Berlin und auch über das Nachrichtenjahr 2016. Herzlichen Dank.
Danke.
Was mit Medien? Das konstruktiv-kritische Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Anschlag in Berlin, das ist heute unser Thema. Wir wollen uns mit der Kritik, aber auch mit der Erwartung der Nutzer an die Medien auseinandersetzen. Und bei uns weiter zu Gast ist der DJV-Vorsitzende Frank Überall. Und Frank Überall, wir haben uns das ja schon jetzt auch gerade angehört. Ein paar interessante Punkte. Bei unserem D-Radio Wissen-Kollegen kam dann auch der Hinweis, dass er sagt, so, ja, vielleicht müssten Medien auch mal bei einigen Punkten gar nicht so sehr nah dran dabei sein. Von dem CNN-Korrespondenten Friederik Pleitgen haben wir gerade gehört, immer schön bei den Fakten bleiben, möglichst wenig Sensation, wobei sich dann wahrscheinlich einige CNN-Zuschauer gern auch wundern werden, weil sie dann vielleicht sagen, ja, aber manchmal ist es auch ein bisschen reißerisch. Was nehmen Sie bisher aus dieser, oder was nimmst du bisher aus dieser Debatte rund um die Medienberichterstattung mit?
Das ist immer schwierig. Ich war auch lange Zeit für den Westdeutschen Rundfunk Polizeireporter und kenne diese Situation, wo man sozusagen auf Autopilot schaltet. Emotionen kann man da nicht ganz ausblenden. Man muss es aber weitgehend. Das ist ähnlich wie Notarzt. Man muss an der Stelle sein Handwerk beherrschen und es anwenden. Das heißt, berichten, Fakten zusammentragen, aber auch Emotionen zusammentragen. Das heißt, auch vor Ort sein und bleiben. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir mittlerweile diese unglaublich langen Live-Strecken machen. Das heißt, die Fernsehsender, die Nachrichtensender sowieso, aber auch die großen Sender gehen dazu über. Eben RTL hat das Programm unterbrochen, die ARD hat das Programm unterbrochen und gesendet, 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 gesendet. So viel Neues kann da gar nicht passieren, gerade eben kurz nach einer solchen Situation. Und die Ermittler müssen ganz in Ruhe ihre Arbeit machen, die Journalistinnen und Journalisten, wir müssen ganz in Ruhe unsere Arbeit machen und recherchieren. Naja, und dann kommen so Sachen, wo ich dann sage, ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste. Also wenn ich beispielsweise dann irgendwie nochmal die Zusammenschau der besten Anschläge der letzten Monate sehe, zu dem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht weiß, was jetzt tatsächlich passiert ist, ob es wirklich ein Anschlag ist oder nicht. Also da hat es auch manche Sachen gegeben, wo ich jetzt sage, das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Insofern ist es immer eine Abwägungssache, aber ich kann es auf der anderen Seite dann wieder als Nutzer verstehen. Man hat ja schon irgendwie, und wir sind ja heute auch sozialisiert durch soziale Netzwerke, durch Internet, man will dann auch irgendwie wissen, was ist denn jetzt los? Ja, was ist denn jetzt tatsächlich passiert? Und wie viele, so absurd das ist, aber man möchte dann wissen, wie viele Tote, Verletzte gibt es? Was ist tatsächlich passiert und was war verdammt nochmal der Grund?
Beim Radio haben wir auch so ein bisschen hier den Vorteil, wir können zwischendrin Musik spielen und können dann nochmal das Wichtigste wiederholen, ein bisschen an einen Schwerpunkt setzen und so. Beim Fernsehen ist das dann natürlich viel schwieriger, wobei das ja natürlich, das hat mich auch nochmal überrascht, dass das nach wie vor in solchen Situationen das Go-To-Medium ist. Friederik Pleitgen hat das ja auch gerade nochmal ein bisschen geschildert, dass das auch die große Stärke jetzt vom Fernsehen dann auch ist. Aber ich meine, es gibt ja so ein bisschen, habe ich den Verdacht, wie man es macht, macht man es falsch. Macht man nur eine kurze Sequenz, eine 10-minütige Sendung, schön komprimiert und unterbricht dann wieder für 50 Minuten, macht normales Programm und meldet sich dann mit einem Update, dann würde es aber auch auf jeden Fall Kritik geben, weil die Nutzer sagen, wieso informiert ihr mich denn hier nicht?
Normales Programm geht ja auch gar nicht. Will ich aus dem Tatort, der dann eigentlich läuft oder so, dann nur einen Ausschnitt zeigen, also oder aus einem Fußballspiel oder was auch immer? Natürlich, das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, nicht als Kritik, sondern einfach mal nach vorne geschaut, kann man natürlich auch drüber nachdenken, mal über neue Spielformen. Frederik Pleitgen hat es vorhin gesagt, nicht jeder weiß, wo der Breitscheidplatz ist und was der Breitscheidplatz ist. Also ich glaube, beim RBB im Archiv gibt es durchaus über das sozusagen, er hat ja auch gesagt, das ehemalige Zentrum des Berliner Westens. Ich kenne mich nur in Berlin auch relativ gut aus, wenn ich relativ viel da bin. Und da gibt es doch viel zu erzählen. Also da kann man doch eben auch mal solche Einspielfilme machen. Also einfach mal ein bisschen jemanden auch in der Redaktion haben. Und ich hatte so zeitweise den Eindruck, dass die Redaktionen nicht ganz so gut besetzt waren. Sonst wären manche Pannen wahrscheinlich nicht passiert. Sich ein bisschen zurücknehmen und zu sagen, okay, lass jetzt mal jemanden querdenken. Was kann man denn jetzt noch Informatives machen, was in irgendeiner Weise damit zusammenhängt und was nicht spekulativ ist.
Aber ist nicht gerade Querdenken in solchen Situationen eben auch eine besondere Herausforderung? Da ist es doch vielleicht einfacher, ich sag mal, mit dem Smartphone sich auf den Breitscheidplatz zu stellen und von dort live zu streamen. Egal, was man dort sieht, Hauptsache man ist nah dran, vermeintlich.
Richtig. Wenn ich Twitterer wäre, wenn ich Blogger wäre, würde ich genau das machen. Klar, aber Journalistinnen und Journalisten haben eben eine andere Aufgabe. Es geht tatsächlich darum, eben dort ein konsumierbares Produkt zu machen, das möglichst viele Fakten, möglichst viele Informationen hat. Von Unterhaltung kann man hier sicherlich nicht sprechen, aber schon auch ein Abwechslungsreichtum. Und ganz ehrlich, wenn ich das dritte Mal den gleichen Einspieler gesehen habe, dann sepp ich weg, dann gehe ich auf den anderen Sender. Insofern, ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass man für die Zukunft drüber nachdenkt, wie kann ich das Ganze noch informativer machen und eben tatsächlich auch Menschen, die nicht exakt, Kolleginnen und Kollegen, die nicht exakt in dieses ganz Aktuelle eingebunden sind. Klar, es muss diejenigen geben, die mit der Polizei sprechen, die mit Augenzeugen sprechen, die in sozialen Netzwerken beobachten. Aber ganz bewusst auch Leute, die sich mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, was kann der zweite, der dritte Ansatz noch sein, damit man eben so etwas dann auch tatsächlich von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Wir haben ja in dieser Woche ziemlich viel Medienkritik wahrgenommen. Welche Kritik würdest du denn abtun sagen, dass es dies total überhaupt nicht berechtigt? Da müssen wir auch mal vielleicht die Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen.
Na, insgesamt haben die Kolleginnen und Kollegen verdammt guten Job gemacht. Man muss ja auch mal sehen, was das für unser Eins bedeutet, dass man eben, Frederik Pleitgen hat es gerade beschrieben, der andere Kollege von der Radio Wissen hat es auch beschrieben, dass man plötzlich da rausgerissen wird, dass man eben von jetzt auf gleich dahin muss, eigentlich gar nicht genau weiß, was passiert ist und schnell senden muss und Informationen eben zusammentragen muss, zum Teil sehr mühsam zusammentragen muss und bei jeder einzelnen Information abwägen muss. Also das ist insgesamt gut gelaufen und wenn man dann eben mal wieder mit der klassischen Kritik kommt, ihr wart nicht schnell genug. Ja, da bin ich froh drum, wenn man nicht einfach mit irgendwas auf den Sender geht, sondern einfach mal sagt, hör mal, da gehen wir mal 5 Minuten später drauf, weil dann haben wir auch was zu sagen, dann haben wir auch was recherchiert. Also diese Erwartungshaltung, ich muss jetzt sofort und alles haben, das kann in solchen Situationen nicht funktionieren. Man hat ja dann sogar gesehen, dass selbst die Ermittler ihre Schwierigkeiten hatten, alles an Informationen rechtzeitig zusammenzutragen. Ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache, die ich auf der Ermittlerseite so überhaupt nicht verstehe, dass man so eine Geldbörse da im Fahrerraum so überhaupt erstmal gar nicht gefunden hat, sondern dafür längere Zeit brauchte.
Wie gut sind denn eigentlich so, ich sag mal, im Bundesdurchschnitt unsere Redaktionen auf solche Nachrichtengroßlagen vorbereitet? Ich habe beim Medienjournalisten Daniel Buß gelesen, er wünscht sich, dass eigentlich alle Redaktionen regelmäßig quasi Trainings für solche Situationen machen und quasi in der Simulation eben solche Szenarien durchspielen. Ist das ein Weg sozusagen, der A, gangbar wäre, aber das auch notwendig ist, solche Trainings zu machen?
Also ich mache erst seit einem Vierteljahrhundert Journalismus und ich habe noch nie so ein Training gemacht. Also das Training war Learning by Doing, nämlich in den konkreten Lagen. In der Tat wäre es sinnvoll, so etwas zu trainieren und dann merkt man nämlich auch, wo genau diese Scharniere sind, wo es nicht ganz rund läuft und wo man möglicherweise dann noch draufsatteln kann. Ich glaube, viele Redaktionen sind heute einfach auch gerade zu solchen Tagesrandzeiten personell, was Journalistinnen und Journalisten angeht, nicht gut genug aufgestellt. Da kann man noch ein bisschen zusetzen. Ganz ehrlich, je mehr Leute man da hat, je mehr da mitwirken, umso besser wird das Produkt. Und da muss natürlich gespart werden bei vielen. Und viele sagen, ach nee, jetzt lieber nicht so viele da dran setzen. das ist der falsche Weg. Nochmal, Sie haben in dieser Situation auch wieder einen guten Job gemacht. Ich denke aber, es hätte noch ein bisschen besser sein können und wir hätten die Leute noch ein bisschen mehr, auch von den sozialen Netzwerken, ihrem Second Screen, den sie aufhatten und ich auch an dem Abend, noch ein bisschen weglocken können. Und tatsächlich diese Einordnung dann auch noch besser geben können, als wir das bisher schon getan haben.
Da spricht der Gewerkschafter durch. Wenn wir aber auch nochmal schauen, Ihr Kollege vom DJV, Hendrik Zörner, hat deutliche Kritik geübt auf der Webseite des DJV, nämlich an die Arbeitsweise von einem Kollegen bei der Berliner Morgenpost, der über Facebook live direkt vom Tatort gesendet hat. Man muss dazu sagen, der Breitscheidplatz, das ist nur wenige Meter Luftlinie von den Redaktionsräumlichkeiten der Berliner Morgenpost dabei. Das ist natürlich für die Kollegen dort vor Ort auch eine ganz besondere emotionale Bindung. Was ist da schiefgelaufen?
Da ist schiefgelaufen, dass eben wirklich draufgehalten wurde. Also ich habe das Teile des Videos selbst dann auch gesehen. Und zum einen hat er gesagt, ich halte jetzt mal hier nicht drauf. Aber es wurden dann letzten Endes doch Verletzte, es wurden Leichen gezeigt. Und das ist etwas, das geht nicht. Das machen wir im deutschen Fernsehen nicht. Das machen wir dann auch eigentlich als Journalistinnen und Journalisten nicht. Für die Berliner Morgenpost gilt der Pressekodex. Und insofern hat man ja konsequenterweise auch, wahrscheinlich nicht nur aufgrund der DJV-Kritik des Kollegen Zörner, dieses Video später von der Seite genommen. Das war an der Stelle nicht in Ordnung. Das machen wir so nicht. Und da muss man auch selbstkritisch in der Branche eben sagen, nee, gut, da ist was schiefgelaufen. Das kann passieren. Und dann ist es auch gut, wenn man sich der Kritik stellt und eben sagt, nee, dann eben nicht.
Ich würde gerne noch mal was aufgreifen, was auch in dieser Stunde schon Friedrich Peitgen von CNN berichtet hat. Nämlich, wenn es so um die Macht der Bilder geht, auch was man zeigt, was man erzählt. Zum Beispiel, dass es im internationalen Mediengeschäft ja gängig ist, dass man auch die Namen von potenziellen Tätern oder von mutmaßlichen Tätern zum Beispiel komplett zeigt. Dass es auch außerhalb von Deutschland gang und gäbe ist, dass dort Sachen gezeigt werden, die wir hier überhaupt nicht zeigen würden. Und wenn wir uns das mal anschauen, es kommen neue Player auf den Markt und gehen auch in die verschiedenen, auch so die Internationalisierung im Medienmarkt findet immer weiter statt. Kann es sein, dass wir irgendwann diese gewohnten Commitments, die es in den Medien gibt, dass die sich nicht mehr aufrechterhalten lassen?
Ich befürchte das, dass dieses Pendel irgendwann zurückschlägt, in die andere Richtung ausschlägt und wir uns diesem internationalen Geschäft anpassen. Ich glaube aber, dass zumindest die deutschen Journalistinnen und Journalisten, die Medienunternehmen im Moment sich klar dagegen stellen, weil es ja auch nur wirklich menschlich ist und weil es auch nachrichtlich nicht wirklich relevant ist, wie dann jemand heißt. Da kann man jetzt trefflich über die Relevanz streiten, ja, aber es ist ja an der Stelle, wo es wirklich erstmal nur ein Verdächtiger ist, nicht wirklich sinnvoll, den kompletten Namen zu nennen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich Herrn Pleitgen vorhin zugehört habe, also Persönlichkeitsrechte, CNN strahlt auch in Deutschland aus. Also wenn dann wirklich mal jemand zum Rechtsanwalt geht und das juristisch verfolgt, es ist ja nicht nur eine Selbstverpflichtung, es ist ja auch ein juristisches Problem. Und wenn er sich einen guten Presserechtsanwalt holt und tatsächlich sich als unschuldig herausstellt und der volle Name genannt worden ist, es ist schon echt ein schwieriger Bereich. Auf der anderen Seite müssen wir auch überlegen, wenn dieses Pendel ausschlägt, ob wir nicht ganz bewusst trotzdem weiterhin sagen, und davon bin ich eigentlich auch ein Freund. Nein, wir haben unsere Standards und an denen halten wir fest. Und mein Gott, dann guckt von mir aus was anderes oder guckt in sozialen Netzwerken. Aber diese Standards, die man gesellschaftlich immer wieder auch neu aushandeln muss, ja, aber diese Standards halte ich persönlich für richtig. In dem Moment, wo es einen solchen öffentlichen Fahndungsaufruf gibt, da macht es natürlich keinen Sinn, Balken vorzusetzen, weil man will den Mann ja finden.
Aber ist das nicht doch auch ein bisschen Wunschdenken? Also gerade wenn jetzt, sag ich mal, internationale Medienplayer und andere sozusagen neue Standards oder Nebenstandards quasi auch immer häufiger sozusagen hier in unsere Berichterstattung einbringen und einfach unsere Zuschauer, die User viel häufiger einfach auch diese Mechanismen wahrnehmen in den Berichten, dann ist doch auch irgendwann etwas, das so ein Hebel umgelegt wird, dass sie es dann auch fordern. Wie lange kann man sich denn dann noch als quasi dem alten Standard, nenne ich es jetzt mal, verhafteter Journalist dagegen wehren? Das sind doch einfach Marktzwänge.
Der Standard ist ja nicht alt, der ist aktuell und wir sind auch nicht den britischen Boulevardzeitungen hinterhergelaufen und haben Politiker und Stars und Sternchen abgehört und haben denen in die Unterhose geguckt. Also es ist schon so, dass wir nicht alles aus dem internationalen Geschäft, obwohl das hier eben auch zu bekommen ist, letzten Endes dann nachklappen müssen. Ja, da müssen wir drüber diskutieren, da müssen wir uns auch drüber streiten und ich vertrete eben diese Ansicht, wie viele andere Journalistinnen und Journalisten auch und man kann nicht in die Zukunft gucken. Natürlich kann es sich so entwickeln, aber ich glaube, dass wir gesellschaftlich und auch was den Umgang mit Menschen angeht, auch mit Verdächtigen angeht, da auf einem ganz guten Weg sind und dass wir diesen Weg auch fortsetzen sollten.
Ich würde zum Schluss gerne noch zwei kleine Sachen klären. Erstmal vielleicht ganz kurz die Frage, was will eigentlich der Nutzer in solchen Situationen? Weil ich glaube, das darf man ja als Journalist dann auch nicht außer Acht lassen.
Er will beides. Er will schnell informiert werden und er will korrekt informiert werden. Und genau da liegt das Problem. Denn schnell und korrekt schließt sich bis zu einem gewissen Grad aus, wenn einfach noch nicht genug Informationen da sind. Also wir können nicht vorher in das Fahrerhaus des LKW klettern, bevor die Ermittler da drin sind. Und das ist die Schwierigkeit.
Und wir können jetzt zum Schluss vielleicht auch nochmal auf etwas Positives blicken. Anfang des Jahres warst du auch bei uns zu Gast und hast über ein eigenes Projekt gesprochen, was du auch als DJV-Vorsitzender angestrebt hast, nämlich da ging es damals um Strafanzeigen wegen Volksverhetzung gegen Organisatoren der Legida-Demo, und zwar ging es gegen Gewalt gegen Journalisten, und im Zuge dessen ist auch ein eigenes Blog gestartet, das war ja Augenzeugen-Info, und glücklicherweise, da hatten wir schon die schlimmsten Befürchtungen, mussten wir über das Thema Gewalt gegen Journalisten nicht zu häufig noch berichten in diesem Jahr. Also es ist doch glimpflicher ausgegangen, wie das die Tendenzen Anfang des Jahres noch erahnen ließen.
Wir sind ins Gespräch mit der Politik gekommen, worauf ich auch stolz bin, ehrlich gesagt. Wir als DJV haben das geschafft mit den Landesverbänden, dass die Politiker uns zugehört haben, auch aufgrund dieses Projekts Augenzeugen.info. Und tatsächlich, die Polizei guckt genauer hin, die Staatsanwaltschaften gucken genauer hin. Insofern, es hat sich tatsächlich was verändert und das nächste große Projekt steht schon wieder bevor. Das nächste Jahr beginnt ja auch bald.
Worüber reden wir im nächsten Jahr?
Ich glaube, wir brauchen anlässlich der Bundestagswahl einen Relevanzstreit, nämlich diejenigen, die da Lügenpresse rufen oder Lückenpresse. Wir müssen darüber diskutieren, was ist relevant. Nämlich das, was wir Journalistinnen und Journalisten auswählen. Und darüber möchte ich streiten.
Herr Peller, reservier schon mal den Hashtag Relevanzstreit beim deutschen Hashtag Bundesamt. Frank Überall, herzlichen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Wir machen jetzt nämlich Platz, weil was relevant ist, kommt jetzt gleich in den D-Radio bis
nach. Wir sehen uns wieder in einem Jahr wahrscheinlich.
Gerne. Das war's für heute. Herr Peller, ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich erst.
Jahresrückblick mit Hajo Schumacher.
Ah, toll.
Das kann ja was geben. Bis dann, macht's gut. Wir wünschen euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.